Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise. Die Wirtschaftsleistung liegt aktuell auf dem Niveau von Ende 2019. Auch die Aussichten fürs kommende Jahr sind eher verhalten. Die sogenannten Wirtschaftsweisen rechnen für 2025 nur noch mit einem Mini-Plus von 0,4% Wachstum. Andere Industrieländer hängen den Standort Deutschland immer weiter ab. Was sind die Ursachen dieser Entwicklung? Welche Auswirkungen hat sie auf Unternehmen, ArbeitnehmerInnen und die pharmazeutische Industrie? Und welche Maßnahmen können getroffen werden, um die Investitionsbereitschaft wieder anzukurbeln? Diesen Fragen gehen wir in unserer heutigen Podcast-Folge nach.
Makroscope. Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroscope. Ich bin Philipp Eins. Wir werfen heute einen wirtschaftspolitischen Ausblick aufs Jahr 2025 und ich hoffe, mein Co-Host, der hat seine Glaskugel mit im Gepäck. Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
Ja, wie optimistisch oder auch pessimistisch blickst du denn so ins neue Jahr?
Grundsätzlich bin ich Optimist. Insofern gehe ich davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage auch wieder verbessern wird.
Das ist eine gute Charaktereigenschaft, ja?
Ja, muss man sein tatsächlich. Und das hat auch was mit Wirtschaft zu tun. Also wenn man permanent pessimistisch ist, dann hält man sich zurück mit Investitionen. Dann hält man sich zurück, Dinge zu kaufen. Und das schadet am Ende der Wirtschaft. Das heißt, auch ein gesunder Schuss Optimismus hilft, der Wirtschaft wieder auf die Beine zu kommen.
Die Nachrichten, die lesen sich aber gerade nicht immer so optimistisch. Also Volkswagen ist in der Krise, ThyssenKrupp Steel will mehr als 10.000 Stellen abbauen. Wer muss denn in Deutschland kommendes Jahr um seinen Job fürchten?
Ja, da gibt's einige Branchen, die jetzt in schweren Gewässern sind. Das ist die Automobilbranche. Da mehren sich die Meldungen über Restrukturierung, Jobabbau, auch der Frage, was wird hier eigentlich noch am Standort produziert? Wo ist man noch wettbewerbsfähig? In den Bereichen, die energieintensiv sind, da erleben wir eigentlich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine erhebliche Krise, weil natürlich dort der Kostenfaktor Energie erheblich zu Buche schlägt und daraus so eine Strukturkrise entstanden ist. Stahlmarkt, das hat Überkapazitäten, die global zu beobachten sind. Da gibt's dann eben eine Konsolidierung des Markts und da ist dann ein bisschen die Frage, wer setzt sich hier durch? Also es gibt einige Bereiche in der Industrie, bei denen es wirklich nicht rund läuft und das war eigentlich die Stärke des Standorts der vergangenen Jahrzehnte, diese industrielle Wertschöpfung und Innovationskraft. Wir erleben hier eine strukturelle Krise, also etwas, was eben nicht vorübergehend ist, sondern wo wir eine Transformation erleben werden. Also bestimmte Geschäftsmodelle werden sich verändern müssen. Und diese strukturelle Krise zu gestalten, das ist jetzt die Herausforderung der Wirtschaftspolitik.
Strukturkrise sind wir gleich schon im Thema. Ich würde aber gerne nochmal zurück zu den drohenden Jobverlusten. Es steht doch etwas im Widerspruch zu dem, was wir hier häufiger besprechen, nämlich dem Fachkräftemangel. Also auf der einen Seite werden Mitarbeitende gesucht, auf der anderen werden jetzt Leute entlassen. Wie passt das zusammen?
Ja, der Arbeitsmarkt ist ja keiner, der sofort dafür sorgt, dass Menschen von A nach B kommen. Also man muss ja zueinander finden. Das ist ein sogenannter Such- und Suchmarkt. Ja, also dort werden eben Stellen angeboten, Qualifikationen gesucht. Auf der anderen Seite gibt's dann eben Menschen, die aus anderen Branchen herausgehen, wo der Strukturwandel eben einsetzt. Und diese Märkte sind nicht, da gibt es dann so sogenannte Friktionen. Da entsteht Arbeitslosigkeit auch, wenn es einfach von A nach B gehen soll. Ja, also die Menschen
sind dann, Stahl hören sie vielleicht auf, aber sie werden anderswo gebraucht.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Menschen finden auch wieder Arbeit und das ist vielleicht die Situation, die im Vergleich zu vorherigen Wirtschaftskrisen deutlich verschieden ist. Wir haben eben jetzt eine Situation, dass wir Fachkräftemangel haben, trotz konjunktureller Schwäche. Und das hat eben was damit zu tun, dass die Demografie hier zuschlägt und dass eben wir künftig eben weniger Erwerbstätige oder Erwerbspersonen haben. Insofern wird gesucht und gleichzeitig aber auch an manchen Stellen freigesetzt. Und das Wichtige ist, dass dieser Arbeitsmarkt gut funktioniert und die Leute von A nach B bringt.
Warum es in Deutschland kriselt, da gibt es mehrere Gründe und wir schauen uns einige mal etwas genauer an.
Deutschland steckt nicht in einer Wirtschaftskrise, sondern in einem Strukturproblem. Nach Ansicht des Wirtschaftsjournalisten und Hochschulprofessors Henrik Müller steckt Deutschland nicht in einer Rezession, sondern in einer Strukturkrise. Dafür gibt es zum einen geopolitische Gründe. Riesige Volkswirtschaften wie China sind weniger auf importierte Maschinen, Anlagen und Vorprodukte aus Deutschland angewiesen. Sie können viele Produkte mittlerweile selbst herstellen. Eine Industrie- und Exportnation wie Deutschland trifft das empfindlich. Hinzu kommen geopolitische Verwerfungen mit Russland und ein protektionistischer Kurs der USA. Amerikanische Unternehmen werden subventioniert und europäische Importe mit Zöllen bedroht. Bei den deutschen Autobauern verstärkt die holprige Wende hin zur Elektromobilität die Krise, so Henrik Müller. Führend sind Hersteller anderer Länder, darunter der US-Konzern Tesla sowie chinesische Produzenten wie BYD, von deren Existenz noch vor wenigen Jahren kaum jemand im Westen etwas wusste. Hohe Energiepreise verschärfen das Problem. Sie belasten energieintensive Industrien und erhöhen die Produktionskosten. Das alles führt in der Wirtschaft zu Unsicherheit. Die Folge: Investitionen bleiben aus. Nach einer Analyse des VFA belaufen sich die gesamtwirtschaftlichen Verluste der hohen Unsicherheit allein für das Jahr 2024 auf etwa 20 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr könnten weitere 6 Milliarden Euro gesamtwirtschaftlicher Verlust hinzukommen.
Ja, Klaus, wir haben jetzt einige Gründe gehört für die Strukturschwäche der deutschen Wirtschaft. Strukturkrise statt Rezession. Was ist da eigentlich der Unterschied?
Bei der Rezession, also einer konjunkturellen Krise, spricht man eben von vorübergehenden Ereignissen. Das ist so eine Störung im Betriebsablauf. Ja, also da kommt irgendwas ins Getriebe, das stottert. Man muss aber am Geschäftsmodell für sich genommen nichts ändern. Man hat gute Produkte, gute Produktionstechnologie und kann damit wettbewerbsfähig herstellen. Und wenn dann die Konjunktur wieder anzieht, dann geht das wieder von vorne los. Wir haben strukturelle Krisen, also wir haben jetzt eigentlich eine Doppelkrise. Das eine ist so eine Transformationskrise von bestimmten Technologien von A nach B, das ist Elektromobilität, da müssen wir uns neu erfinden. Und das andere sind Strukturkrisen, die aus wachstumshemmenden Faktoren herrühren. Das sind dann beispielsweise fehlende Arbeitskräfte oder geringere Innovationskraft, die wir jetzt seit einigen Jahren beobachten. Und diese Krisen, die sind halt viel hartnäckiger, weil sie eben nicht von heute auf morgen wieder verschwinden, sondern weil man wirklich was verändern muss. Und diese Veränderung ist dann üblicherweise mit Strukturwandel verbunden. Dann gibt es eben Branchen, die dann unter Druck geraten, die sich neu erfinden müssen oder verschwinden. Und wir haben dann eben die Herausforderung, dass wir dann auch an den Arbeitsmärkten wieder strukturelle Arbeitslosigkeit sehen, wo Leute dann eben längere Zeit von einem Job zum nächsten brauchen. Und das ist dann eben etwas, was eine größere Herausforderung ist, als wenn dann nur einmal so kurz der kalte Konjunkturwind durchbläst.
Es wirkt jetzt ja so, als sei das alles von gestern auf heute passiert. Strukturelle Krisen, die stecken ja wahrscheinlich aber etwas tiefer, oder?
Das steckt tiefer und das ist auch etwas, worauf eigentlich Wirtschaftsforschungsinstitute und Ökonomen schon lange hinweisen. Das sind die Dinge, die im Bereich der Demografie passieren. Das ist gut voraussehbar, was da auf uns zukommt. Und da wurde an vielen Stellen schlicht und ergreifend nicht genug gehandelt. Man hat das immer nicht ernst genommen. Das ist typisch. Man sieht das Problem, aber es ist eben noch nicht real und es wirkt sich noch nicht aus. Dementsprechend ist der Handlungsdruck gering. Das zweite ist auch China. Der Aufstieg Chinas ist etwas, was schon seit längerer Zeit beobachtbar ist. Im Bereich der Elektromobilität ist es besonders gut sichtbar. Eben chinesische Hersteller haben da die europäischen oder die klassischen Automobilstandorte unglaublich schnell überholt. Erstens sind sie innovativ. Zweitens sind sie auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette günstiger, können also zu besseren Kostenstrukturen arbeiten und das setzt die Unternehmen gerade hier am Standort enorm unter Druck. Und da gibt es einige andere Bereiche, in denen das eben auch so ist. Der deutsche Maschinenbau immer eine Stärke gewesen. Der hat eben auch damit zu kämpfen, dass mittlerweile eben in China ganz gute Maschinen selbst hergestellt werden. Und das ist etwas, wo man früher gute Exportmärkte hat, wo man sich jetzt umstellen muss. Und der deutsche, der europäische Weg kann da eigentlich nur sein, in die Hightech-Bereiche, High-End-Bereiche hineinzugehen, die Nischen zu suchen, dort, wo eben besonders viel Hirnschmalz drinsteckt, da kann man seine Stärken dann noch ausspielen.
Rächt es sich jetzt auch ein Stück weit, dass die deutsche Wirtschaft so exportabhängig ist?
Ja, es war eine Stärke jahrzehntelang. Wir haben einen Exportüberschuss gehabt und davon war man immer stolz. Ein Exportweltmeister war man sehr gerne, hat dabei aber so ein bisschen aus dem Blick verloren, dass damit eben auch Risiken verbunden sind. Vor allen Dingen, wenn Globalisierungsprozesse, von denen man 2-3 Jahrzehnte lang profitiert hat, wenn die dann ins Stocken geraten. Also, dass China auf den Weltmarkt gekommen ist, Russland sich geöffnet hat, dass man eben 20, 25 Jahre im Prinzip die Periode des großen Freihandels hatte, das war ein Gewinn für Deutschland natürlich. Und jetzt dreht es sich in die andere Richtung. Die Konkurrenz wird größer. Wir haben größere, ja, feindliche Konkurrenz schon fast. Und das ist etwas, was man natürlich dann als Exportnation schlechter verarbeitet.
Jetzt sind wir gerade so beim internationalen Vergleich. Schauen wir auf etwas anderes. Bürokratische Auflagen und Steuern, die sind in Deutschland vergleichsweise hoch. Ein Problem?
Ein Problem, ganz sicher. Steuern sind ein Problem, wobei man da immer sagen muss, wenn man einen vernünftigen Standort dafür serviert bekommt, im Sinne guter Infrastruktur, funktionierender Behörden, schneller Prozesse, hoher digitaler Dichte und Innovationskraft, dann ist man auch bereit, durchaus hohe Steuern zu bezahlen. An der Stelle muss man allerdings eben auch festhalten, dass sich da viele Dinge auch hier zum nicht vorteilhaft entwickelt haben und dass wir hier auch noch Hausaufgaben haben, da wieder voranzukommen. Das bedeutet, der Standort ist relativ teuer gemessen daran, was er bietet. Und das ist etwas, woran man arbeiten kann und muss. Und darauf gibt es unterschiedliche Antworten. Entweder man wird billiger, ich glaube, das wird aber schwierig werden, oder man wird wieder qualitativ besser. Und das ist, glaube ich, der Weg, den man gehen muss. Also wirklich investieren, viel Geld in die Hand nehmen, um das Land hier auf Vordermann zu bringen. Davon haben dann eben einige oder alle was. Im Bereich der Bürokratie ist Europa, ist Deutschland eben etwas spezieller, auch in der Welt. Wir sind sehr genau und sehr penibel im Umsetzen, auch von Rahmen, den man sich beispielsweise auf der europäischen Ebene gegeben hat. Man ist da sehr, ja, teilweise akribisch darin, Prozesse auszubuchstabieren und verliert dabei Geschwindigkeit. Das ist etwas, was die Effizienz mehr oder weniger des eingesetzten Kapitals, also des privaten Kapitals, schmälert und dementsprechend die Rendite. Deswegen geht es dann auch gerne woanders hin.
Blicken wir nochmal in die USA. Auch da schauen Ökonominnen und Ökonomen doch mit großer Sorge hin. Der künftige US-Präsident Donald Trump, der hat Sonderzölle angekündigt gegen Kanada, Mexiko und China. Drohen hier auch weitere Gefahren für Deutschland?
Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung, wenn man es mal neutral formuliert. Donald Trump erhebt Zölle im Rahmen einer Freihandelszone. Also man gibt sich den freien Handel und erhebt dann trotzdem Zölle. Das bedeutet, im Grunde genommen fühlt er sich nicht mehr an die Regeln gebunden, die mal vereinbart wurden. Und wenn das für schon dieses Freihandelsabkommen in Nordamerika gilt, dann weiß ich nicht ganz genau, wie er gedenkt, mit den WTO-Regeln umzugehen und all dem, was man sich international über die Kontinente hinweg mal als Regelwerk gegeben hat. Das sorgt für Unsicherheit. Das ist etwas, was momentan viele Export Richtung USA Export exponierte Unternehmen umtreibt. Und das ist sicherlich etwas, was eben auch die Frage nach, ja, der Zukunftsfähigkeit des Standorts aufwirft.
Unsicherheit ist das Stichwort. Mit dem Thema Unsicherheit, gerade auch in der Wirtschaftspolitik, da habt ihr euch jetzt beim VfA mit befasst, im letzten Policy Brief. Stimmt das eigentlich, was Ludwig Erhard sagte? 50% der Wirtschaft ist Psychologie. Also die Unsicherheit verschärft die ganze Krise nochmal.
Ja, also 50% ist sicherlich jetzt etwas aus der Luft gegriffen, aber es ist ein wichtiger Faktor. Also die Frage, wie planbar sind eigentlich Investitionen? Wie planbar ist es eigentlich, Geschäft zu machen? Kann ich hier aus Deutschland, von diesem Standort aus oder aus Europa meine Ware in die Welt verkaufen oder muss ich mich einfach nur auf diesen Heimatmarkt hier beziehen? All das ist relevant für die Frage, investiere ich hier am Standort oder nicht? Und wenn die Unsicherheit hoch ist, wenn unklar ist, ob ich künftig Geschäft habe, wenn unklar ist, wie politische Rahmenbedingungen sind, wenn unklar ist, welche wirtschaftspolitische Ausrichtung gewählt wird, dann hat das Folgen für die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, aber auch der privaten Haushalte. Also die warten dann auch mit Konsumentscheidungen, halten sich zurück, sieht man auch jetzt in einer hohen Sparquote. Also die Leute legen trotz wieder steigender Einkommen Geld zur Seite. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir hohe Unsicherheit haben. Und wir haben uns das angeschaut, Deutschland auch im Vergleich zu Europa, weil wir gesagt haben, naja, es gibt hier eine besondere Entwicklung. Und die können wir beobachten. Also in allen Unsicherheitsmaßen, die wir so gängigerweise beobachten als Ökonomen, liegt die deutsche Unsicherheit deutlich über dem, was wir in Europa insgesamt beobachten. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir nochmal in Deutschland ein spezifisches Problem haben, was wir anfassen sollten.
Und da kommt dann eben der Optimismus ins Spiel, den du schon angesprochen hast. Das heißt also, wenn man in der Wirtschaft mehr Optimismus verbreitet, reicht das schon auch, um sozusagen etwas in eine neue Richtung zu schieben?
Ja, dazu gibt es auch gute ökonomische Forschung. Es gibt ein Buch, das heißt Narrative Economics. Das heißt, die Erzählung bestimmt wesentliche wirtschaftliche Entwicklungen. Und wenn man eine positive Erzählung von der Zukunft hat, dann hat das nachweislich einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Aktivität. Und das ist etwas, was man beeinflussen kann. Und wenn wir ein Framing haben, es wird hier aufwärts gehen, wir haben eine Zukunft und es wird gut, dann wird das insgesamt auch dazu führen, dass die Wirtschaftsleistung heute schon besser wird.
Wie viel Optimismus im Spiel ist oder auch wie viel Unsicherheit, das lässt sich messen. Ihr habt hier auf etwas verwiesen in eurer Publikation Policy Uncertainty Index. Fand ich sehr interessant, ist mir noch nie begegnet. Wie lässt sich sowas erstellen? Wie lässt sich sowas erfassen?
Es gibt unterschiedliche Wege, Unsicherheit zu messen. Das ist einer, dieser Policy Uncertainty Index, der misst im Grunde genommen, wie häufig von Unsicherheit in den Medien berichtet wird und wie unsicher die Lage beschrieben ist. Das ist etwas, was man zählen kann, was man messen kann. Und daraus kann man eben einen Index bilden und das für auch Nationen unterschiedlich aufbereiten. Und dieser Policy Uncertainty Index ist etwas, was global vorliegt. Da kann man dann eben Wirtschaftsräume untereinander vergleichen und schauen, wie hoch das Unsicherheitsniveau ist. Eine Alternative ist eben auch zu schauen, wie sich die Märkte wie sich Finanzmärkte entwickeln. Man kann sich da anschauen, wie weit eigentlich die sogenannten Bid- und Ask-Spreads auseinanderliegen. Das ist die Frage, wie viel ist jemand bereit für eine Aktie zu bezahlen und wie viel wird verlangt für eine Aktie. Und je weiter diese Bewertungen auseinanderliegen, desto unsicherer scheint es eben zu sein, wie sich eigentlich das Unternehmen künftig entwickelt. Auch das ist ein Volatilitätsmaß, was man als Unsicherheit interpretieren kann. Und einen dritten Weg, den wir auch gegangen sind, ist zu messen, wie sind eigentlich die Einschätzungen der Unternehmen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Lage, ihrer Exportaussichten, ihrer Preiserwartungen, ihrer Beschäftigungserwartungen und so weiter. Auch dort innerhalb einer Branche, je weiter da die Einschätzungen der Unternehmen auseinanderklaffen, je mehr oder je größer die Divergenz der Antworten ist, desto unsicherer scheint man sich als Branche darüber zu sein, wohin geht die Richtung eigentlich. Wenn zwei sagen, geht aufwärts, zwei sagen, geht abwärts. Ja, was heißt denn das jetzt? Und das kann man messen und das haben wir getan und man sieht eben, diese Unsicherheit ist insgesamt sehr, sehr hoch.
Und dass die Unsicherheit hoch ist, finde ich, du hast das gut erklärt, ne, auch mit strukturellen Schwächen. Es ist trotzdem ein Stück weit überraschend, denn was man nicht vergessen darf, Deutschland ist ja nach Bruttoinlandsprodukt immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also warum ist man in Deutschland vielleicht manchmal einen Ticken zu pessimistisch oder trügt der Eindruck?
Also man braucht schon ein gesundes Selbstbewusstsein und das hat Deutschland in der Vergangenheit gehabt. Ich glaube, das, was eben dieses Selbstbewusstsein ausgemacht hat, nämlich den Rückgriff auf einen starken Industriestandort zu nehmen zu können, das ist etwas, was eben ins Rutschen geraten ist. Also wir sehen eigentlich schon seit Ende 2017, Anfang 2018, dass die Industrieproduktion hier im Land rückläufig ist. In einem Trend und auch Corona da im Grunde genommen noch eine Delle draufgesetzt hat, aber diesen Trend nicht verändert hat. Und das ist etwas, worauf man sich offensichtlich so nicht mehr verlassen kann. Also diese industrielle Stärke ist ein bisschen ins Rutschen geraten. Damit fängt dann eben an, die Jobsicherheit so ein bisschen in Frage zu stehen und so. Allmählich schleicht sich dann so eine negative Stimmung auch in die Gesellschaft, in die Wirtschaft hinein. Und die richtige Antwort ist darauf eigentlich, wir müssen unser Schicksal in die Hand nehmen und wieder was draus machen. Also neue innovieren, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Wir haben viel zu wenig Gründungen beispielsweise. Also wir sehen eigentlich auch seit 5 Jahren nicht nur, dass die Industrie in Schwierigkeiten ist. Wir sehen, dass eben auch die Gründungszahlen zurückgehen. Also weniger Unternehmen, neue Geschäftsideen kommen. Und das anzuschieben, also diese Veränderungsdynamik in Gang zu setzen, das wäre eigentlich der Schlüssel, um hier wieder nach vorne zu kommen. Also Innovation, Gründung, neue Geschäftsmodelle, bessere Qualifikation, Digitalisierung, all das, was Zukunft ausmacht, sollte man hier schnellst angehen.
Wir haben jetzt viel gesprochen über Industrie im Bereich Automobil. Wir haben gesprochen über Stahlbranche. Blicken wir nochmal auf die pharmazeutische Industrie. Wie schaut es denn eigentlich da aus?
Ja, die Pharmabranche ist in den vergangenen Krisen auch schon immer ein stabiler Faktor in der Wirtschaft gewesen. Das ist auch dieses Mal der Fall. Entgegen des Trendes der gesamten Industrie wächst die Branche. Und jetzt mal überlagert von dieser Corona-Phase, wo enorm viel in diese Impfstoffentwicklung und Produktion gesteckt wurde, sieht man hier seit Jahren eigentlich einen Aufwärtstrend. Damit ist die Branche nicht ganz allein. Es gibt auch ein, zwei, drei andere sehr innovative Bereiche der deutschen Industrie, die auch wachsen, aber es sind dann eben so die Leuchttürme in einer krisenhaften Zeit. Woran liegt das? Na, die Branche, erstens ist sie hochinnovativ. Es gibt hier immer wieder neue Produkte, neue Innovationen. Es gibt große Durchbrüche, die jetzt in vermarktbare Produkte überführt werden. Und das ist etwas, was natürlich auch in diesen Zeiten hilft. Und natürlich ist es eben so, dass der Markt für Gesundheitsleistungen einer ist, der eben auch nicht so stark von also Rahmenbedingungen wie Zinsen beeinflusst ist, sondern hier gibt es natürlich eine kontinuierlichere Nachfrage.
Ich höre schon raus, es braucht Innovation, es braucht vielleicht auch neue Geschäftsfelder, neue Geschäftsmodelle, um die Wirtschaft in Deutschland wieder auf die Beine zu bringen. Schauen wir doch mal etwas genauer auf mögliche Lösungen. Ein kurzer Überblick.
Deutschlands gegenwärtige Probleme liegen auf der Angebotsseite der Volkswirtschaft. Darüber herrscht unter Fachleuten Konsens, meint der Wirtschaftsjournalist Henrik Müller. Zinssenkungen der Zentralbank oder nationale Konjunkturprogramme machen daher wenig Sinn. Wie der Krise zu begegnen ist, darüber gibt es aber unterschiedliche wirtschaftspolitische Vorstellungen. Im linken politischen Spektrum werden staatliche Investitionen und Subventionen für private Investments in neue Branchen und Prozesse gefordert. Insbesondere in die energieintensive Industrie. Dafür soll der Staat weitere Schulden machen und die Schuldenbremse reformiert werden. Von konservativer und wirtschaftsliberaler Seite dagegen heißt es, eher sollten Steuern für Unternehmen gesenkt und Bürokratie abgebaut werden, um private Investitionen zu ermöglichen. Aus den Reihen der Industrie wird gefordert, den EU-Binnenmarkt zu stärken, um Deutschland und Europa widerstandsfähiger zu machen.
Also mal zusammengefasst, staatliche Investitionen auf Pump oder Steuern runter, wer hat recht?
Alle haben recht. Es ist beides richtig. Also wir haben einerseits auf der Angebotsseite ein Problem. Also wir haben es ja vorhin beschrieben, die Frage der Steuersätze ist eine relevante Frage auch für die Investitionsentscheidung. Und da kann man jetzt an verschiedenen Stellen drehen. Ja, also ich würde sagen, die Standortqualität, also die Investitionstätigkeit ist jahrelang viel zu niedrig gewesen. Und man kann das dann mit sinkenden Steuersätzen kaum ausgleichen. Deswegen, wenn man den Standort nach vorne bringen möchte, muss man investieren. Und hier für die Schuldenbremse auch mal anzufassen, übrigens auch ein Konsens unter Ökonomen, ist der richtige Weg. Gerade heute oder gestern kam ein Interview in der FAZ von einem kommenden Wirtschaftsnobelpreisträger, dem Acemoglu heißt er, der eben sagte, es sei die dümmste Idee überhaupt in einer solchen Zeit bei den Investitionen zu sparen, und er würde überhaupt nicht verstehen, warum Deutschland da an der Stelle so restriktiv ist in der Finanzpolitik. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, kriegt man strukturelle Probleme nicht in den Griff, indem man einfach noch mal ein bisschen Geld in den Markt hineinpumpt. Nichtsdestotrotz ist es auch jetzt richtig, Investitionsanreize zu setzen. Und da ist die Geldpolitik gefragt, niedrigere Zinsen zu festzulegen. Das ist ein Weg, das tut die EZB. Das zweite ist aber auch, darüber nachzudenken, ob man eben Investitionsprämien gibt, also für die Gesamtwirtschaft Anreize gibt, Investitionen zu tätigen. Das kann man über Abschreibungen machen, das kann man aber auch über direkte Zuschüsse regeln. Das stärkt neben der Investitionstätigkeit auch ganz direkt die Nachfrage. Das ist etwas, was wir jetzt brauchen. Und dann müssen wir uns, und da hat sich die vergangene Bundesregierung eigentlich auch schon auf den Weg gemacht, strukturelle Probleme im Bereich des Arbeitsmarkts, im Bereich der Bürokratie, Energiekosten etc. angehen. Wenn wir das tun, dann wird dieser Wirtschaftsstandort auch wieder vorankommen. Was, glaube ich, nicht funktioniert, ist mal kleinere Lösungen hier und dort. Wir brauchen jetzt schon einen etwas größeren und umfassenderen Ansatz. Und da wäre es gut, wenn man die künftige Bundesregierung etwas in die Pflicht nimmt. Das bietet übrigens auch Möglichkeiten, Planungssicherheit wiederherzustellen. Also die Unternehmen, wenn sie sehen, okay, das ist der Weg, darauf können wir uns einstellen, haben dann entsprechend auch geringere Unsicherheit. Das ist was gewesen, was nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse insbesondere auch nochmal ordentlich unter die Räder gekommen ist. Die Ausrichtung der Finanz- und Wirtschaftspolitik war nicht planbar und nicht absehbar.
Das war jetzt so ein Plädoyer gegen, ich sag mal, Subventionen mit der Gießkanne. Wo könnte man denn tatsächlich ganz konkret ansetzen, wenn es im Bereich Innovation geht und auch die Wirtschaft umzustellen? Was müsste die kommende Bundesregierung machen?
Im Grunde genommen braucht es Vorfahrt für Innovation, Vorfahrt für Hightech, Vorfahrt für Investitionen in grüne Technologien, Hightech-Bereiche. All das, was uns produktiver macht und was uns unabhängiger von fossilen Energieträgern macht, das hilft der Wirtschaft, künftig wettbewerbsfähig zu werden. Im Bereich der Forschung und Entwicklung, auch da gibt es eben Nachholbedarf. Da sollte man auch zusehen, dass man Spitzentechnologien unterstützt. Das muss nicht durch große Subventionsprogramme für einzelne Leuchtturmprojekte geschehen. Aber es wäre schon gut, wenn man sagen würde, wir konzentrieren unsere Mittel schon auch nochmal hier in sogenannten Spitzenclustern beispielsweise. Das wäre etwas, was helfen würde, bestimmte Dinge einfach auch ein bisschen schneller voranzutreiben. Und das dann einen mutigen Antritt zu wählen, der dann eben Innovationspolitik und Industriepolitik so ein bisschen zusammenschiebt, das wäre wichtig. Ein Aspekt wurde auch genannt, die Größe des Binnenmarktes ist schon auch ein Pfund, was Europa bislang nicht so gut ausspielt, wie man das könnte. Also die USA ist ein großer Wirtschaftsraum, China ist ein riesiger Wirtschaftsraum und die haben eine Gravitationskraft. Da fliegen dann so ein bisschen die Investitionen hin, da richten sich Unternehmen drauf aus und wenn Europa eben weniger kleinteilig wäre und insgesamt als größerer Raum wahrgenommen würde, dann hätte man eben einen dritten Pol auf dieser Welt, wo sich dann eben auch die Dinge hinschieben. Wenn man hier den größten Markt für Innovation und Hightech-Produkte schaffen würde, dann hätte das sicherlich auch einen großen Effekt auf die Investitionen und Innovationstätigkeit hier.
Stichwort Bürokratieabbau, das wird ja immer sehr gern auch verbunden mit dem Thema Digitalisierung. Ist da schon annähernd genug passiert in den vergangenen Jahren?
Im Bereich Bürokratieabbau ist noch ganz viel zu tun. Ich glaube, die Erkenntnis ist gekommen, dass man dort tatsächlich was verändern muss. In den vergangenen Jahren hat man sich darauf beschränkt, im Grunde genommen zu messen, wie viel Bürokratie fällt hier eigentlich an und hat dann immer regelmäßig festgestellt, oh, es ist eine ganze Menge, aber ins Handeln ist man dann nicht gekommen. Da muss man sich als Wirtschaft aber auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Man beklagt zwar sehr viel Bürokratie, aber wenn es dann darum geht, konkrete Prozesse zu vereinfachen, findet man auch immer wieder gute Gründe, warum genau dieser Prozess wieder richtig ist. Also da auch selbst nochmal klar zu benennen, wo wird eigentlich eine Vereinfachung benötigt und was muss man dafür tun, das wäre wichtig. Ich glaube, es gibt gute Instrumente, die jetzt schon entwickelt werden. Also das Wirtschaftsministerium führt sogenannte Praxischecks durch. Da werden bürokratische Prozesse auf allen föderalen Ebenen zusammen betrachtet für beispielsweise die Ansiedlung eines Unternehmens. Was muss man da lokal tun? Was passiert auf der Länderebene, Bundesebene bis hin zur EU-Ebene? Und dann wird eben geschaut, ob es Redundanzen gibt, ob man da Dinge beschleunigen kann. Andere Ansätze sind zu sagen, naja, wenn ich eine Windkraftanlage baue, dann brauche ich für jede Windkraftanlage, die ich in Deutschland hinstelle, eine neue Genehmigung von A bis Z. Aber diese Windkraftanlagen für sich genommen werden ja nach Typen errichtet. Also es gibt ja nicht hunderttausende verschiedene Windkraftanlagen, sondern sind ja typischerweise Modelle. Und dann kann man sagen, es gibt vielleicht eine Typenzulassung. Da muss man eben, wenn es einmal zugelassen ist, nicht mehr den kompletten Prozess durchlaufen, sondern kann sich darauf beschränken, was sich gegenüber einer anderen Anlage verändert. Und dann kann man auch damit Beschleunigung erreichen. Und das Dritte sind sogenannte Genehmigungsfiktionen. Also wenn man eben nachweisen kann, dass es gute Prozesse oder Genehmigungen bereits gab und niemand Einspruch gegen die neue Anlage beispielsweise einlegt, dann gilt sie als genehmigt nach einer bestimmten Zeit. Und das könnte man eben alles umsetzen, würde beschleunigen, braucht aber auch hier in der Entschlackung seine Zeit.
Also Investitionen in Innovation auf der einen Seite, Bürokratieabbau auf der anderen. Du hast jetzt gerade schon viele Ideen formuliert mit Blick auf die nächste Bundestagswahl. Nun sind nicht alle Programme geschrieben, aber findest du da auch viele dieser Ideen wieder oder bist du da eher ein bisschen skeptisch?
Na, es gibt schon einige gute Punkte, die man beobachten kann. Wurde ja auch viel diskutiert. Also es wäre ja, selbst wenn man was Positives im Streit suchen möchte, ist, dass man sich zumindest darüber ausgetauscht hat, welche Möglichkeiten es gibt. Und die jetzt klar auch zur Wahl zu stellen, finde ich, ist erstmal eine ganz positive und gute Idee. Und dann muss man sich eben hoffentlich als neue Regierung relativ zügig darauf einigen, was schon Konsens ist. Und ich glaube, im Bereich Bürokratieabbau gibt es einen breiten Konsens, dass man da was tun muss. Da kann man sehr schnell agieren. Es gibt auch gute Beispiele aus den vergangenen Regierungsjahren. Wir haben beispielsweise diese Pharma-Strategie gesehen, die der Branche, unserer Branche jetzt wirklich einiges geholfen hat im Bereich der Forschung, in der Datennutzung und so weiter. Das fortzusetzen und fortzuschreiben ist sicherlich ein richtiger und wichtiger Weg, und wie man das auch übertragen kann auf andere Bereiche, dass es sich vielleicht auch Beispiel gibt. Also sich an diesen positiven Beispielen zu erinnern und den Konsens hervorzuheben anstatt den Dissens, das ist, glaube ich, wichtig für die kommende Regierung, damit sie schnell ins Handeln kommt.
Bleiben wir doch gleich mal bei der Pharmabranche. Du hast ja gesagt, naja, eigentlich ist die ja fast schon ein Zugpferd in den Industrien, die wir uns heute so angeschaut haben. Gibt es da trotzdem wirtschaftspolitische Möglichkeiten, die dir einfallen, die das gut laufende Schiff noch schneller und geschmeidiger machen?
Na, es sind schon auch die Klassiker. Also die Branche ist halt eine, die wie kaum eine andere reguliert ist. Also das hängt damit zusammen, dass man Qualitätsstandards einhalten muss, weil wir ja gesund werden wollen von den Produkten und nicht noch kränker. Wir haben ethische Standards einzuhalten. Es gibt einen hohen Bedarf auch an Datenschutz und Datensicherheit. Und wir haben eben verschiedene Regelungen, die auch in der Zulassung in den Märkten sehr streng sind und wo man sich sicherlich auch Vereinheitlichungen wünschen kann. Also Bürokratieabbau ist für die Branche ein ganz wichtiges Element. Das zweite ist, wir haben Fachkräftemangel. In der Branche werden in den nächsten Jahren 100.000 zusätzliche Beschäftigte benötigt. Und diesen Fachkräftemangel zu organisieren und den Übergang von einer Branche in die andere zu organisieren, das ist etwas, was man machen kann. Und da eben zu gucken, wie schafft man das beispielsweise, wenn jemand an einem Automobilstandort tätig ist, ihn eben in die pharmazeutische Industrie zu ziehen und zu holen. Das ist auch etwas, was man politisch begleiten kann. Und das dritte ist natürlich Forschung, Entwicklung, Innovation, Investitionen in Hightech anschieben. Auch das kann man natürlich politisch begleiten und begünstigen, indem man dann Förderprogramme auf der einen Seite ansetzt, ne, und sagt, man unterstützt beispielsweise Forschung und Entwicklung mit der Innovations- oder einer Innovationsprämie, gibt es schon das Instrument, oder man geht eben her und sagt, die Abschreibungsmöglichkeiten sind besser. Das zieht natürlich auch Investitionen hierher an den Standort und damit kann man was gewinnen. Zuletzt, ich glaube, gerade im Gesundheitsbereich würde man sehr viel gewinnen, wenn man diesen europäischen Binnenmarkt groß machen würde und hier eben einheitlichen und schnellen Marktzugang ermöglicht.
Wenn wir uns jetzt in 12 Monaten wieder hier treffen, im VfA, vielleicht dann am neuen Standort, und das Jahr so Revue passieren lassen, das wirtschaftspolitische Jahr, gibt es da so einen wichtigen Punkt, bei dem du sagen würdest, okay, der ist dann hoffentlich wirklich geschafft?
Ich glaube, die künftige Regierung muss sich ganz schnell, ganz genau angucken, wie sie ihren eigenen Finanzbedarf organisiert und wie man sich finanzpolitisch aufstellt. Was wir jetzt nicht brauchen können, ist nochmal 3-4 Jahre Debatte darüber, ob wir 2 Milliarden mehr oder weniger öffentliche Gelder in die Hand nehmen können. Wir brauchen jetzt einen Ruck, der sagt, wir priorisieren Investitionen. Wir sehen zu, dass die öffentliche Infrastruktur in Gang kommt. Und wenn man diese Grundsatzentscheidung getroffen hat, dann kann vieles anderes eben wesentlich schneller entschieden werden. Aber dieser grundsätzliche Streit, der die Ampel letztlich entzweit hat, nämlich die Frage, wie gehen wir mit den Finanzen um und welche wirtschaftspolitische Ausrichtung hat das ganze Projekt. Wenn wir den bitte vermeiden könnten, das wäre wichtig.
Das war jetzt doch nochmal ein optimistischer Aufruf zum wirtschaftspolitischen Ruck fürs nächste Jahr. Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des VfA, schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Falls Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcast, Amazon und vielen weiteren Portalen. Weitere Infos des VfA finden Sie wie gewohnt unter www.vfa.de. Dort finden Sie auch einen Link zu unserem Podcast Microscope mit Informationen aus Forschung und Medizin. Starten Sie gut ins neue Jahr. Ich bin Philipp Eitz.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.